Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Schwerpunkt der Sendung ist die Zukunft der Schweizer Landwirtschaft. Der Nationalrat diskutiert über Milchpreis und Importerleichterungen und zwei der Landwirte und Nationalräte diskutieren im Tagesgespräch weiter. Das sind Bauernpräsident Hans-Jörg Walter von der SVP und Hans-Jörg Hassler von der BDP. Außerdem in der Sendung Warnung vor übereifrigen Grenzwächtern. Die St. Galler Sicherheits- und Justizdirektorin Karin Keller-Sutter kritisiert Doppelspurigkeiten durch das Grenzwachtkorps. Und Warnung vor der nächsten Finanzkrise. Die Branche sucht hinter verschlossenen Türen nach Lehren. Der Streit mit den Banken scheint vorprogrammiert. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Karin Britsch.
Die Budgetdebatte in den eidgenössischen Räten geht weiter. Bei der zweiten Beratung des Voranschlags ist der Ständerat dem Nationalrat in einigen Punkten gefolgt, bei anderen blieb er hart. So ist der Ständerat beispielsweise nach wie vor der Meinung, beim Personal müssten 40 Millionen Franken eingespart werden. Hingegen kam die Kleine Kammer dem Nationalrat beim Thema Dopingbekämpfung entgegen und erhöhte die Ausgaben um 1 Million Franken. Ebenfalls auf die Haltung des Nationalrats eingeschwenkt ist der Ständerat bei der Fernwärme. Diese soll mit 25 Millionen Franken gefördert werden. Da aber weiterhin Differenzen zwischen den beiden Räten bestehen, geht die Budgetvorlage nun wieder zurück an den Nationalrat. Uneinigkeit zwischen den Räten besteht auch beim Waffengesetz. Der Ständerat will das Waffengesetz verschärfen, der Nationalrat hingegen aufweichen. Justizministerin Wittmer-Schlumpf warnte den Ständerat davor, dem Nationalrat zu folgen. Das Schengen-Abkommen verpflichte die Schweiz, das Waffengesetz der neuesten Entwicklung in der EU anzupassen. Das Geschäft geht zurück in den Nationalrat. Der Nationalrat debattiert seit dem frühen Morgen im Rahmen einer außerordentlichen Session über die schweizerische Landwirtschaftspolitik. Themen sind dabei insbesondere der Milchpreis sowie der Freihandel mit der EU. Der Freihandel gefährde die Existenz der Bauernfamilien, hieß es insbesondere aus den Reihen der SVP. Eine Motion der Volkspartei, die den sofortigen Abbruch der Verhandlungen verlangte, blieb aber chancenlos. Vor dem Bundeshaus hat die Polizei mit Gittern den Bundesplatz abgeriegelt. Dies aus Angst, radikale Bauern könnten unbewilligte Demonstrationen durchführen. In der Schweiz sollen künftig private Sicherheitsangestellte an der Grenze Autobahnvignetten kontrollieren dürfen. Das ist der Wille des Ständerats. Dessen Mehrheit sieht darin eine Möglichkeit, gegen den Missbrauch bei der Vignettenpflicht vorzugehen. Gegner argumentieren, dass damit auch die Strafverfolgung ausgelagert würde. Private würden also auch Bußen verhängen dürfen, was nicht sein könne. Das Geschäft geht zurück in den Nationalrat. Ein Jahr nach der vollen Integration der Schweiz in den Schengen-Raum zeigen sich Doppelspurigkeiten zwischen dem Grenzwachtkorps und den Kantonspolizeikorps. Dieses Fazit zieht Karin Keller-Sutter, die Vizepräsidentin der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren, gegenüber Schweizer Radio DRS. Teilweise würden aufgegriffene Personen zweifach befragt und erkennungsdienstlich behandelt. Keller-Sutter fordert deshalb, dass künftig das Grenzwachtkorps und auch die Bahnpolizei bei Einsätzen dem Kommando der zuständigen Kantonspolizei unterstellt würden. Im Kanton Zürich sind ab dem neuen Jahr 8 Hunderassen verboten, darunter der Pitbull Terrier oder der American Bull Terrier. Wer schon heute einen dieser sogenannten Kampfhunde hat, darf ihn behalten, muss aber eine Haltebewilligung beantragen. Das hat der Zürcher Regierungsrat in der neuen Hundeverordnung festgelegt. Damit reagiert er auf den Entscheid des Stimmvolks vom Frühling 2008. Bei einem Sprengstoffanschlag auf ein Hotel in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mehrere Menschen getötet worden. Wie der Nachrichtensender Al Arabiya meldet, sind unter den Opfern auch mindestens 3 Minister der somalischen Übergangsregierung. Die Minister hätten an einer Abschlussfeier für Studenten teilgenommen. Die international unterstützte Übergangsregierung kontrolliert nur einen kleinen Teil Mogadischus. Große Gebiete der Hauptstadt, aber auch andere Teile Somalias, sind in der Hand von Milizionären, die sich offen zum Terrornetz Al-Qaida bekennen. Mit einem Protestmarsch haben Demonstranten und Überlebende an die Giftgaskatastrophe im indischen Bhopal erinnert. Heute vor 25 Jahren traten aus einem Werk der amerikanischen Union Carbide rund 40 Tonnen hochgiftiger Gase aus und verseuchten die Elendsviertel der Nachbarschaft. 4000 Menschen kamen sofort ums Leben. Insgesamt starben nach offiziellen Angaben mindestens 15.000 Menschen an den Folgen der Giftwolke. Noch immer richtet sich der Zorn von Anwohnern und Hinterbliebenen gegen die Behörden und die Firma. Auf deren Gelände lagert noch Gift, das nach Einschätzung der Betroffenen den Boden und das Grundwasser verseucht. Die frühere Weltranglisten-Erste Amélie Mauresmo beendet ihre Tenniskarriere. Das teilte die 30-jährige Französin in Paris mit. Ihr letztes Spiel an einem Profiturnier bestritt Mauresmo im September bei den US Open. 2006 hatte Mauresmo am Australian Open und in Wimbledon zwei Grand-Slam-Titel gewonnen.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Symbolisches Bauernsterben auf dem Bundesplatz in Bern. Draußen protestiert ein Häuflein Landwirte für eine faire Milchwirtschaft. Drinnen fallen Entscheide. Wir hören zu. Um 13 Uhr dann den Argumenten zweier Bauern, die gleichzeitig auch Nationalräte sind. Im Tagesgespräch um 13 Uhr. Dann Schmuggler an der Schweizer Grenze gesucht. Bei dieser Suche sei das Grenzwachtkorps zu eifrig, warnt ausgerechnet die St. Galler Polizeidirektorin. Gesucht Rezepte, um den nächsten Finanzcrash zu vermeiden. Eine Idee, die Grossbanken zerschlagen.
In my opinion, the best option is to break up these complex institutions.
Was Experten wie der New Yorker Universitätsprofessor fordern. Auf diesen und andere Vorschläge reagieren die Banken unter anderem mit Lobbyarbeit. Einen der mächtigsten der Bankenlobbyisten begleiten wir in der Wandelhalle im Bundeshaus. Und das Kreuz mit der Abtreibungspille, wie Silvio Berlusconi dem Papst zu dienen versucht. Dies und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.459 Punkten plus 1,1%. Der Euro wird zu 1,5080 Franken gehandelt, der Dollar zu 99,70 Rappen. Das Wetter. Am Donnerstag ist es trotz Wolken meist freundlich. Besonders im Osten und im Süden scheint oft die Sonne. Im Westen dagegen ist es oft bewölkt. Am Abend kommt vom Jura her verbreitet Regen auf. Die Temperatur steigt beidseits der Alpen auf rund 6 Grad. Am Freitag ist es meist bewölkt und es gibt einzelne Schneeschauer bis in tiefe Lagen. Am Wochenende ist es in den Alpen und im Süden zeitweise sonnig, sonst ist es meist bewölkt. Gegen Samstagabend fällt vielerorts etwas Regen. Die Temperatur 4 bis 9 Grad. Verkehrsinfo Deres von 12.38 Uhr. Stockender Verkehr in der Region Zürich. Auf der A1 Richtung Zürich zwischen Effretikon und der Verzweigung Zürich-Ost sowie auf der A53 vor dem Brütiseller Kreuz. Und in der Südschweiz auf der A2 vor dem Grenzübergang Chiasso-Brugeda Stau nach einem Erdrutsch auf italienischer Seite. Dann Schienenverkehr. Die Strecke zwischen Sursee und Sempach-Neuenkirch ist unterbrochen. Die Züge zwischen Olten und Luzern, zwischen Bern und Luzern sowie zwischen Basel und Luzern fallen zwischen Sursee und Luzern aus. Die Strecke zwischen Liestal und Lausen ist zudem weiterhin nur eingeschränkt befahrbar. Die Züge zwischen Basel, Zürich und Chur werden umgeleitet. Die Züge zwischen Basel, Bern und Brieg fallen zwischen Basel und Bern aus. Die Züge zwischen Basel, Luzern und Lugano werden umgeleitet und verkehren nicht zwischen Basel und Olten.
Soll sich die Schweizer Landwirtschaft der internationalen Konkurrenz stellen? Und wie viel soll zum Beispiel ein Liter Milch in Zukunft kosten? Das sind Fragen, über die der Nationalrat heute in einer außerordentlichen Session debattiert. Dass das Thema Landwirtschaftspolitik auch außerhalb des Rates umstritten ist, zeigen die hohen Gitter, die vor dem Bundeshaus aufgestellt worden sind. Der Grund? Einzelne Bauern haben trotz Demoverbot Protestaktionen angekündigt. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Im Kampf gegen den neuen Agrarfreihandel darf auch eine alte Schweizer Bauernregel nicht fehlen. Hat der Bauer Brot, hat die Bevölkerung keine Not.
Zitierte SVP-Landwirt Josef Kunz im Nationalrat und warnte dabei Volkswirtschaftsministerin Doris Leuthard, die designierte Bundespräsidentin.
Frau Bundespräsidentin, Sie sind daran, mit einem Freihandelsabkommen einem Großteil der Bauernfamilien das Brot zu entziehen.
Oder wie SVP-Meisterlandwirt Andreas Ebi sich ausdrückte.
Ein Freihandel ist nicht das, was wir wollen. Bauernfamilien werden so vernichtet.
Das glaubte auch der Bündner BDP-Landwirt Hans-Jörg Hasler.
Profitieren vom Agrarfreihandel können die großen Agrarmultis, der Agrarhandel, aber niemals die Bäuerinnen und Bauern.
Oder wie sich die Biobäuerin und grüne Fraktionschefin Maya Graf ausdrückte.
Gewinner sind die Industrie und die reichen Agroexportländer. Die Verlierer die lokale Bevölkerung, die Bauernfamilien und die Selbstversorgung eines Landes.
Die SP dagegen stellte sich nicht grundlegend gegen das Abkommen, sondern argumentierte wie die Grünliberale Tiana Moser.
Selbstverständlich muss schlussendlich das Verhandlungsergebnis beurteilt werden. Einen Abbruch der Verhandlungen mittendrin lehnen wir klar ab.
Ohne Wenn und Aber für den Freihandel waren die FDP-Liberalen. Johann Schneider-Ammann.
Das Freihandelsabkommen mit der EU verbessert die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Nahrungsmittelkette und öffnet langfristig Perspektiven. Durch die Erhöhung der Kaufkraft der Konsumenten wird die Wirtschaft gestärkt. Wir werden gesamthaft betrachtet wettbewerbsfähiger.
Und CVP-Volkswirtschaftsministerin Doris Leuthard beruhigte die Bauern.
Der Bundesrat lässt die Bauern sicher nicht im Stich, weil wir wissen, Nahrungsmittelproduktion ist wichtig, aber wir können das nicht losgelöst von Entwicklungen in der Welt alleine, gestützt nur in die Schweiz, umsetzen.
In diesem Sinn hatte denn auch eine Motion der SVP-Fraktion, die den sofortigen Abbruch der Verhandlungen über einen Agrarfreihandel mit der EU wollte, keine Chance. Die befürchtete große Bauerndemonstration blieb bis anhin aus. Vor dem Bundeshaus, das weiträumig abgesperrt wurde, haben sich denn bis anhin auch nur wenige Landwirte zum Protest eingefunden. Bauernpräsident Hans-Jörg Walter.
Ja, die Bauern haben sich natürlich sehr intensiv mit dieser Problematik auseinandergesetzt und es gibt Probleme und die Probleme müssen konstruktiv gelöst werden. Das kann man nicht mit Angriffen machen und mit Attacken.
Auf dem politischen Weg haben die Bauern heute im Parlament denn auch einen gewichtigen Erfolg erzielt, dies beim Thema Milchpreis. Weil der liberalisierte Milchmarkt aus den Fugen geraten ist, will der Bundesrat nun nämlich eine Milchmengensteuerung unterstützen, so wie es die Branchenorganisation Milch bereits vorgedacht hat.
Pascal Krauthammer aus dem Bundeshaus in Bern. Aus der Ferne, aber trotzdem mit viel eigener Erfahrung, blickt Biobauer Rudi Baumann auf die schweizerische Landwirtschaftspolitik. Baumann saß 10 Jahre im Nationalrat, war 4 Jahre Präsident der Grünen. 2001 wanderte er nach Frankreich aus. In der Gascogne, in Südwestfrankreich, am Fuße der Pyrenäen, hat er eine neue Existenz als Biobauer aufgebaut, weit weg von städtischen Zentren. Welche Erfahrungen hat Rudi Baumann als Biobauer in der großen EU gemacht? Frankreich-Korrespondent Rudi Mäder hat ihn auf seinem Hof besucht.
Es sind 20 Hektare Bohnen, die ich letzte Woche gesagt habe. Und jetzt ein Blink gestriegelt und jetzt hat es leicht geregnet und ich sollte jetzt keimen die Woche.
Seit 9 Jahren leben Rudi Baumann und seine Frau Stefanie in Südwestfrankreich auf ihrem 70 Hektaren großen Gut am Fuß der Pyrenäen. Der Hof liegt in einer hügeligen, welligen Landschaft ohne markante Erhöhungen. Die Böden sind lehmig, kalkhaltig und hart. Auch wegen der Hanglage sind sie nicht einfach zu bewirtschaften. Der nächste Bauernhof liegt in Sichtweite, dennoch sind es bis zum Nachbarn gute 5 Kilometer auf dem engen, kurvigen Sträßchen. Der frühere Präsident der Grünen betreibt keine Viehzucht, er hat sich ganz auf den biologischen Ackerbau spezialisiert. Auf seinen Maschinenpark ist er stolz.
L'Appel, also der Bagger hier, mit dem konnte ich viel Drainage machen. Weil es hat etwa die also Wasseraufstöße gehabt, da, wo ich da oben nicht sein konnte. Und jetzt konnte ich Drainage machen.
Der Traktor ist sein wichtigstes Arbeitsinstrument. 101.000 Franken hätte er vor 9 Jahren in der Schweiz gekostet. Hier in Frankreich habe er ihn für umgerechnet 60.000 Franken erwerben können. Das Wohnhaus ist im herrschaftlichen Stil gebaut. Viele große und hohe Zimmer auf zwei Stöcken. Rudi Baumann hat es nie bereut, dass er in die EU ausgewandert ist.
Nun, ich würde sagen, die EU ist wesentlich besser als ihr Ruf, zumindest ihr Ruf in der Schweiz. Ich glaube, auch hier wachsen die Bäume nicht in den Himmel, aber man kann gut als Bauer in der EU existieren.
Für ihn machen die Direktzahlungen der EU etwa die Hälfte seines Einkommens aus. Anders als in der Schweiz sei dabei völlig transparent, wer wie viel erhalte. Das werde im Internet publiziert. In der Schweiz würden die Direktzahlungen immer noch als Geheimsache behandelt. Sie seien auch nach oben nicht begrenzt und funktionierten nach dem Motto, wer hat, dem wird gegeben. Sein dringendster Rat an die Schweizer Bauern:
So oder so, um langfristig Perspektiven in der Landwirtschaft zu haben, sollte man eingebunden sein in ein grösseres Ganzes, und das ist für mich seit Jahrzehnten die Europäische Union.
Ein EU-Beitritt hätte Vor- und Nachteile. Das Preisniveau würde auf das EU-Niveau sinken, aber auch die Produktionskosten wären tiefer. Er sei überzeugt, die Schweiz müsste bei einem EU-Beitritt die Bauernschaft nicht opfern. Nun wehrt sich ja der Schweizer Bauernverband mit Händen und Füßen gegen ein Freihandelsabkommen mit der EU und auch gegen jede Öffnung des Schweizer Markts im Rahmen der WTO. Ist denn das aus Sicht der Schweizer Bauern nicht richtig?
Wenn der Schweizer Bauernverband einfach immer nur an die nächsten Wahlen denkt und daran denkt, möglichst viele ihrer Vertreter wieder in das Parlament abordnen zu lassen, ist wahrscheinlich eine solche, ich würde mal sagen, kurzsichtige und kurzfristige Politik, zahlt sich aus. Aber Langfristperspektiven, würde ich sagen, ein weiteres Abseitsstehen der Schweizer Innen- und Schweizer, aber auch der Schweizer Landwirtschaft von der EU ist nur nachteilig. Und es gibt keine Perspektiven mehr für die Schweizer Landwirtschaft.
Sagt Biobauer Rudi Baumann. Wo steht die Schweizer Landwirtschaft nach den Entscheiden dieses Morgens? Die Diskussion dazu im Tagesgespräch um 13 Uhr. Nächste Woche ist es genau ein Jahr her, seit die Schweiz ganz in den Schengen-Raum einbezogen worden ist. Seither führt das Grenzwachtkorps keine systematischen Personenkontrollen an der Grenze mehr durch, sondern ist vor allem im grenznahen Raum oder im Landesinnern aktiv. An dieser Lösung gibt es nun Kritik von der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren. Ihre Befürchtung, durch die Hintertüre könnte eine Bundespolizei entstehen. Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt.
Das Grenzwachtkorps sei kein Polizeiorgan, übernehme aber immer mehr Aufgaben, für die eigentlich die Kantonspolizeien zuständig seien. Diese kritische Bilanz nach einem Jahr Schengen zieht die Vizepräsidentin der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und Direktoren, Karin Keller-Sutter.
Wir haben den Eindruck, dass das Grenzwachtkorps sich noch nicht ganz mit der Schengen-Situation arrangiert hat, dass es zu Doppelspurigkeiten kommt im rückwärtigen Raum, weil das Grenzwachtkorps etwas die polizeilichen Aufgaben sucht, und hier müsste man sich schon dringend verständigen.
Viele Kantone würden die Befürchtung äußern, hier entstehe eine Bundespolizei durch die Hintertür, sagt die St. Galler Sicherheitsdirektorin. Nach dem Verlust der Aufgaben an der Grenze suche das Grenzwachtkorps offensichtlich neue Betätigungsfelder und gerate dabei den Kantonspolizeien ins Gehege.
Es kommt vor, dass das Grenzwachtkorps Aufgriffe macht und dann allenfalls diese Personen befragt, erkennungsdienstlich vielleicht sogar behandelt. Und an und für sich ist das eine Aufgabe der Polizei, und mangels Zuständigkeit müssen dann eben diese aufgegriffenen Personen auch der Polizei übergeben werden, die dann nochmals die Befragungen machen muss oder die kriminalpolizeiliche Abklärungen tätigen muss. Und das könnte man sich gerade auch auf dem Hintergrund der knappen Ressourcen im Polizeibereich sparen.
Jetzt diskutiere man beim Grenzwachtkorps sogar darüber, einen eigenen wissenschaftlichen Dienst für forensische Analysen einzurichten. Das sei ineffizient, findet Regierungsrätin Keller-Sutter.
Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, dass man bei einer anderen Organisation nochmals einen solchen Dienst entwickelt, der ja auch sehr teuer ist im Betrieb.
Die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und Direktoren stört sich daran, dass mit der Bahnpolizei sogar noch eine dritte Organisation immer mehr Sicherheitsaufgaben wahrnehme. Kantonspolizeien, Grenzwacht und Bahnpolizei, da fehle es an Koordination, sagt Vizepräsidentin Keller-Sutter.
Ich finde, das ist ein Problem, denn einerseits haben wir Sicherheitsräume oder Sicherheitsprobleme, die sich angleichen. Man kann nicht einfach mehr zwischen Stadt und Land unterscheiden. Und auf der anderen Seite haben wir verschiedene Sicherheitsorganisationen und zu wenig Leute. Also von daher müsste man auch im Sinne der Effizienz und auch der Bürgersicherheit sich zusammenraufen.
Und die Führung aller Sicherheitsorganisationen bei den Kantonspolizeien konzentrieren.
Ich meine, dass man darüber nachdenken soll, das Grenzwachtkorps im Einsatz mindestens der Kantonspolizei der jeweiligen zu unterstellen, wenn nicht überhaupt eine Fusion anzustreben und auch mit der Bahnpolizei eine enge Zusammenarbeit zu pflegen.
Anstatt, wie vom Nationalrat bereits beschlossen und nächste Woche im Ständerat traktandiert, das Grenzwachtkorps um weitere 200 bis 300 Stellen aufzustocken.
Fast scheint es, als hätte die Finanzbranche nichts gelernt. Die Banken schütten wieder Boni aus, es wird spekuliert und munter einkassiert, die Gewinne der Banken steigen wieder. Ganz so ist es aber nicht. Hinter den Kulissen ringen die Beteiligten um Fragen wie: Wie soll die internationale Bankenlandschaft nach der Finanzkrise aussehen? Welche Grenzen soll der Staat den Großbanken setzen? Sollen Großbanken zerschlagen werden? Auch am Jahrestreffen des Swiss Finance Instituts haben diese Woche Experten verschiedenen Ideen diskutiert. Manuel Rentsch.
Der radikalste Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, ist, die internationalen Großbanken zu zerschlagen. Einer, der diese Idee unterstützt, ist Viral Acharya, ein renommierter Finanzmarktexperte und Professor in New York.
In my opinion, the best option is to break up these complex institutions.
Das Problem sei die enge und gleichzeitig weltweite Vernetzung der großen Finanzkonzerne.
The difficulty arises when they are large, they are complex and they are connected with everyone else in the world.
Die undurchschaubare Komplexität könne zu unberechenbaren Dominoeffekten führen, wenn eine dieser Großbanken zusammenbreche. Die Meinung von Viral Acharya ist relevant, weil er als Co-Autor ein neues Buch zur Finanzkrise verfasst hat, das weltweit große Beachtung gefunden hat. Der Experte für Bankenregulierung räumt ein, dass die Zerschlagung der Banken aus politischer Sicht wohl nur schwer durchsetzbar sei. Deshalb brauche es zumindest eine Strategie, wie man Großbanken oder Teile davon bei einer Krise in Konkurs gehen lassen könnte.
I think at least some planning and pre-arrangement of these winding down clauses would imply that when we face the next bankruptcy, we can pass some losses on to creditors rather than actually passing all the losses on to the taxpayers.
Dank einer sorgfältigen Planung könne man im Falle eines Konkurses zumindest einen Teil der Verluste den Kreditgebern aufbürden, statt sämtliche Verluste dem Steuerzahler anzuhängen. Weltweit suchen die Behörden nun nach Methoden, wie man in der Krise große Banken geordnet auflösen und aufspalten könnte, sogenannte Sollbruchstellen. Kein einfaches Unterfangen, sagt Martin Hellwig, Regulierungsexperte des Deutschen Max-Planck-Instituts für die Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn.
Da ist mir noch nicht klar, wie das funktionieren soll, soweit man das im Rahmen von Insolvenzverfahren sich vorstellt. Alle Juristen, mit denen ich bisher darüber gesprochen habe, scheuen sich davor, das Thema überhaupt anzugehen. Deshalb glaube ich nicht, dass das ganz so einfach sein wird.
Auch die Schweizer Behörde, die Finanzmarktaufsicht FINMA, sucht nach Lösungen. Es sei schwierig, ein Prozedere zur kontrollierten Auflösung einer Bank festzulegen, sagt FINMA-Verwaltungsratsmitglied Jean-Baptiste Süffre.
This measure might be very attractive at first glance, but designing this maximum would be a regulatory nightmare.
Auf den ersten Blick seien die Sollbruchstellen eine attraktive Lösung. Die maximale Größe einer Bank festzulegen, sei aber für die Regulatoren ein Albtraum. Die Behörden stehen also vor einer großen Herausforderung. Eine einfache Lösung gibt es nicht und der Widerstand der Banken scheint programmiert.
Manuel Rentsch. Der Widerstand der Banken scheint also programmiert und die Banken werden nicht mit verschränkten Händen auf die Entscheide der Politik warten. Für solche Fälle haben sie Lobbyisten, fähige Männer und Frauen, die den Politikerinnen und Politikern im Bundeshaus erklären, was Sache ist. Und zwar so, wie es sich die Banken wünschen. Einer von ihnen ist Kuno Hemisecker. Er ist Cheflobbyist der Bankiervereinigung und versucht, die Debatten und die Abstimmungen im Sinne seines Arbeitgebers zu beeinflussen. Wirtschaftsredaktor Beat Zoltermann war mit Kuno Hemisecker im Bundeshaus unterwegs.
Kuno Hemisecker ist an diesem Sessionsvormittag im Element und kam im Bundeshaus auch schon an der Arbeit. Da eine Begrüßung, dort ein Händedruck. Kuno Hemisecker, dunkler Anzug, Pin mit Schweizer Kreuz am Revier. Er kennt die Politikerinnen und Politiker und diese kennen Kuno Hemisecker.
Ich bin ein sehr zurückhaltender Mensch eigentlich. Und dann ist es am Anfang auch vorgekommen, dass ich mir dachte, ich will sie nicht stören, oder? Wenn ich nicht gerade zu mir alle nicht bin, ich will sie nicht stören. Und dann habe ich dann mit, was ist mit dem? Der grüßt mich nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, hallo, es ist nicht das Stören, du bist ein Teil vom Ganzen.
Doch mit einem Händedruck allein ist die Lobbyarbeit nicht getan. Da brauche es mehr, sagt Hemisecker. Zuerst müsse er wissen, was die Bankbranche will. Dann müsse er deren Anliegen auf den Punkt bringen, in Politiksprache übersetzen. Und für lange Gespräche hätten die Politiker selten Zeit. Der frühere Berater von Bundesrat Jean-Pascal Delamura beherrscht sein Handwerk offensichtlich. Sein Input wird in der Verwaltung und im Parlament geschätzt. Beispiel Pirmin Bischoff, CVP-Nationalrat Solothurn.
Die Lobbyisten geben sich ja immer Mühe, dass sie der Herr Hemisecker natürlich speziell, oder? Dass man immer die besten Argumente bringt für eine eigene Position. Und die jeweilige Gegenseite bringt dann meistens auch die besten Argumente. Und dann kannst du als Politiker gut abwägen, wo also dort die Wahrheit liegen könnte.
Vor allem bei den bürgerlichen Parteien stoße er auf offene Ohren, sagt der promovierte Ökonom Hemisecker. Die Linke hingegen lasse sich nicht so leicht überzeugen. Der grüne Nationalrat Geri Müller aus dem Kanton Aargau bestätigt:
Der Hemisecker in seiner Funktion in. Es ist immer interessant, auch die Sicht zu hören, aber da haben wir immer noch Differenzen.
Differenzen, die Hemisecker nicht entmutigen. Er weibelt weiter für die Banken, redet mit Politikern aller Parteien, seit der Finanzkrise noch mehr als früher. Die Grossbanken hätten einen schweren Stand, sagt er, weil die Schweizer dem Grossen grundsätzlich kritisch gegenüberstünden. Die Postfinanz dürfe gegenüber den Banken nicht bevorzugt werden, sagt er. Und ja, die hohen Bankerboni störten auch ihn. Doch diese Kürzen, das komme für ihn nicht in Frage.
Ich will, dass das Land reich bleibt, weil wir kommen in ein armes Verhältnis. Mein Grossvater war ein Dingbub und für mich ist das einfach ein Krottenschlückchen. Aber ich schlücke nicht gerne, aber schlücke.
Kuno Hemisecker ist Interessensvertreter bis zur letzten Konsequenz. Ein Bankenmann, der alle Register zieht. Doch etwas, sagt er zum Schluss, etwas, das sei er nicht. Ein Einflüsterer.
Einflüstern, das ist ein Begriff, der wirklich despektierlich ist gegenüber einem Politiker. Wenn man den so neu herkommt, als ob er so anfällig wäre. Jedes Windchen, das irgendwo neu herkommt, Ansprechpartner, die so wären, die nützen ihn so nicht. Weil nicht mehr der Letzte, der etwas gesagt hat, der ist ja der, den man hört, oder?
In fast ganz Europa ist sie seit 10 Jahren zugelassen, Italien indes tut sich schwer damit. Die Rede ist von der Abtreibungspille RU486. Gestritten wird eigentlich nicht über die Abtreibung als solche, sondern über die Umstände. Konkret geht es um die Frage, ob die Frauen für die Einnahme der Pille nach einem Blitzbesuch im Spital wieder nach Hause können oder ob sie den ganzen Abtreibungszyklus im Krankenhaus abwarten müssen. Was nach einem Detail klingt, weitet sich im katholischen Italien zu einer großen Diskussion aus. Aus Rom Massimo Agostinis.
Gesundheitsminister Sacconi möchte, dass die Frauen für die Einnahme der Abtreibungspille RU486 so lange im Spital bleiben, bis der Körper den Fötus ausgestoßen hat. Die Zulassungsbehörde für neue Medikamente indes findet, dies sei eher übertrieben. Nach 2-jähriger Prüfung und Diskussion ist sie deshalb zum Schluss gekommen, dass die Abgabe der Pille zwar in den Spitälern zu erfolgen habe, ein mehrtägiger Aufenthalt im Krankenhaus erachtet sie aber als überflüssig. Mit dieser Haltung steht die Zulassungsbehörde nicht alleine da. In ganz Europa ist die Verabreichung der Abtreibungspille ein einfacher Akt. In der Schweiz reicht ein Besuch beim Arzt. Nicht so in Italien. Doch bei der heftigen Diskussion geht es längst nicht mehr um Medizin. Vielmehr ist hier der lange Arm des Vatikans und der Bischöfe zu spüren. Silvio Berlusconis Formation Popolo della Libertà möchte mit der restriktiven Abgabe der Abtreibungspille beweisen, dass sie die einzig richtige Partei ist, die auch das katholisch-konservative Italien repräsentiert. Diesem politischen Lager ist die liberale Abtreibungspraxis in Italien seit jeher ein Dorn im Auge. Wenn die Frauen nun tagelang ins Spital müssen, um die RU 486 zu bekommen, so die Hoffnung der Kirche, so dürfte manche Frau auf diesen Eingriff verzichten. Also tut Berlusconis Partei Popolo della Libertà alles, damit diese Hoffnung wahr wird. Denn die Pflege der Beziehung zwischen Berlusconis Partei und der katholischen Welt ist bitter nötig. Seit Berlusconis Frauengeschichten, der harten Ausländerpolitik und seit sein Kampfblatt Il Giornale den Chefredaktor der bischöflichen Tageszeitung Avvenire mit einer Schmuddelgeschichte aller tiefsten Niveaus aus dem Amt gejagt hat, sind der Vatikan und die Bischöfe nicht mehr so gut auf die Regierung zu sprechen. Das Zückerchen mit der Abtreibungspille RU 486 soll die gestörten Beziehungen wieder ins Lot bringen. Zumindest die politisierten Frauen reagieren fassungslos auf den neuesten Coup des Popolo della Libertà. Anna Finocchiario, Chefin der Mitte-Links-Opposition Partito Democratico, sagte, das Patriarchat schlage wieder zurück und wolle die Frauen entmündigen. Obwohl sich die Italienerinnen in den 70er Jahren das Recht auf Abtreibung erkämpft haben und dieses Recht auch in einem Referendum bestätigt wurde, trotzdem wird dieses Recht in schöner Regelmäßigkeit wieder in Zweifel gezogen oder es wird versucht, es einzuschränken. Und immer geht es darum, dass rechte Parteien der Kirche gefallen wollen, um so Wählerstimmen binden zu können.
Massimo Agostinis.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.